So, wo ist jetzt da schon wieder der Startknopf gewesen? Ah ja, hier. Völlig falsch. Das da ist der richtige Knopf. Ja, liebe Leute, liebe Millennials, wie ich ja offenbar auch einer bin, die mögen mich vielleicht noch erinnern, Anfangs 2000er bis Mitte 2000er oder ein bisschen über Mitte 2000er war das Leben sehr unfair gewesen. Und ich kann mich nicht beruhigen, weil das Leben ist immer noch extrem unfair. Und darum herzlich willkommen, liebe Filmsündis, zu einer weiteren Folge, nicht von den Filmsündern, sondern von diesem Spezialformat. Der Binge-Sünder, das ist ja dort, wo ich auf Serien zurückschaue. Vor allem Serien aus den 2000ern merke ich jetzt gerade. Ich glaube, das sind ja die einzigen, die ich bisher abdeckt habe. Veronica Mars, Boston Legal, also in den 2000ern. Und auch die Serien, wo es heute darum geht. Und ihr habt es vielleicht schon im Intro erkannt, wenn ihr aus einer ähnlichen Zeit kommt wie ich und etwa die mal, sag jetzt mal, ein paar Minuten vor dem Fernseher verbracht habt. Ja, es geht um die Serie Malcolm in the Middle, oder wie es bei uns geheissen hat, Malcolm mittendrin. Eine Serie, ein Sitcom, muss man sagen, von 2000 und 2006 ist die gelaufen. 151 Folgen hat es gegeben, 7 Staffeln. Und die Idee für die Sitcom ist vom Linwood Boomer gekommen. Der hat vorher vor allem als Film- und Seriendarsteller gearbeitet, produziert hat er auch. «Hinter dem Mond gleich links» ist etwas, was er produziert hat. «Mindy-Projekt» könnte man vielleicht je nachdem noch kennen. Sehen wir jetzt persönlich eigentlich nicht, aber ist ja egal. Und eben «Malcolm». Wo er sich von seinen eigenen Erfahrungen mit seiner Familie hat inspirieren lassen, wie weit das tatsächlich wahr ist, was man da alles sieht, das einmal dahingestellt, das überlasse ich einfach mal eurer Fantasie, wissen können wir es nicht. Auf jeden Fall hat er das uralte Format von Sitcom, das es ja schon ganz weit zurück in die Zeit schon gegeben hat, mit den typischen, ganz harmlosen amerikanischen Sitcoms in den 50er Jahren, bis dann später, ja, man kennt es, you name it, Cheers hat es gegeben in den 80er Jahren, später dann ganz gross, heute ja noch Friends und so weiter und so fort. Und der Linwood Boomer hat aber das Format neu gedacht. Weil früher war es ja so gewesen, dass es die Kamera meistens so einen fixen Ort gegeben hat, der sogar von vorne in die Sets reingefilmt hat, oder? Darum hat man die ja meistens auch nicht von verschiedenen Perspektiven gesehen, sondern eben, wie gesagt, so von vorne, so ein bisschen Puppenhausoptik, könnte man fast sagen. Und dazu hat es auch das Publikum gegeben, das dann musste applaudieren, wenn mehr oder weniger gute Witze sind gemacht worden, da vorne von den Schauspielerinnen und Schauspielern. Und der Linwood Boomer hat es bei Malcolm mittendrin ein bisschen aufgebrochen. Die Kamera, die ist flexibel geworden, nicht nur frontal, sondern in verschiedenen Perspektiven und Einstellungen aufgestellt worden. Es hat keine von diesen blöden eingespielten Lacher gehabt und viel Ortswechsel. Also man hat sich nicht nur, sag jetzt mal, im Haus von dieser Familie befunden, in der Schule oder sonst noch irgendeinem Ort, wo immer wieder zurückkommst. Also klar, hat es auch die Orte gegeben, wo sie immer wieder zurückgekehrt sind, aber es hat auch ganz viel Wechsel gegeben, auch in einzelnen Folgen. Oder? Dort hat sich die Handlung abgespielt, ein paar Kilometer weiter rennen die das und so. Und das hat natürlich ganz neue Möglichkeiten gegeben. Etwas, das das Jahr darauf, 2001, ein anderes Sitcom aufgegriffen hat, und darum habe ich den Einspieler am Anfang gemacht, oder den falschen Einspieler am Anfang noch gedrückt. Scrubs 2001 hat ja das ähnlich gemacht mit dieser Krankenhausserie, die ja ganz viele Perspektiven hatte. Und es ist ja kein Zufall, dass Scrubs jetzt auch das Revival feiert, ähnlich wie das Malcolm mittendrin nach 20 Jahren jetzt auch macht. Ab heute sind 4 Folgen auf Disney Plus verfügbar, heute am 10. April, und ich habe die alle schon gesehen. Und das gibt mir jetzt zum Anlass, mal ein bisschen genauer herzuschauen auf die Serie. Ich rede also nicht nur über das Revival, sondern auch über die Serie, die 2006 mit der 7. Staffel zu Ende gegangen ist. Und wenn wir schon bei Scrubs sind, Malcolm ist in dem Sinn ja immer ein bisschen der grosse böse Brütsch von Scrubs. Scrubs, wie gesagt, ein Jahr jünger als Malcolm. Mir hat so gerne gedacht, das ist ein bisschen fieser. Also, wenn man bei Scrubs zum Beispiel klar auch böse Witze hatte und ganz zynische Witze, auch dank verschiedenen Charakteren, die in diesem Krankenhaus unterwegs waren, hat sie doch auch immer so eine wohlwollende Art und Weise gehabt, wie es mit seinen Figuren umgeht. Es hat auch traurige Momente gehabt, die ihm ein bisschen rausgenommen haben aus dem Komödiantischen raus. Und irgendwie hat man gemerkt, Serienmacher, die haben ihre Figuren gerne und hätten ihnen eigentlich als Happy End gegönnt. Bei Malcolm fühlt sich das weniger so an, weil wenn dort Figuren am Boden liegen, dann wird dann nochmal so richtig schön reingeschüttet. Und das hat mir an dieser Sitcom immer sehr gut gefallen. Nicht nur mir, auch dann, zumal als sie gelaufen ist, hat sie etliche Nominationen für Fernsehpreise bekommen, hat aber, soweit ich weiss, nie einen gewonnen. Das beste Beispiel ist Jane Kaczmarek, die die Mutter gespielt hat, die Lois. Die war 7-mal nominiert für einen Emmy, also für den Fernsehpreis, also für jede Staffel einmal und hat ihn kein einziges Mal gewonnen. Wenn wir schon bei den Darstellenden sind, mache ich doch gleich weiter. Die zweite grosse Hauptfigur ist natürlich der Bryan Cranston als Hal, als Familienvater. Ich würde sagen, der, der die grösste Karriere hatte, was seine Figur so ein bisschen ausgemacht hat. Er war so der gutmütige Familienvater, der sehr ängstlich war und manchmal ein bisschen sehr auf dem Selbstfindungstrip unterwegs war. Etwas, was sie natürlich im Verlauf von diesen 7 Staffeln immer wieder an die Absurdum getrieben hat. Nein, nicht vergessen, auf dem Dr. Malcolm, die Hauptfigur, gespielt von Frankie Muniz. Dann sie brütsch der Reese, soll sie älter brütsch sein, der Justin Burfield, wo der Reese gespielt hat. Ist aber im echten Leben sogar ein bisschen jünger gewesen als der Frankie Muniz. Dann haben wir der Dewey gehabt, gespielt von Eric Per Sullivan. Der Francis, gespielt von Christopher Masterson, wo ja meistens seine eigenen Handlungsstränge hatte während der Serie, also nicht mit seiner Familie zusammen war. Er ist zwar schon immer wieder aufgetaucht, aber seine Handlungen sind meistens an einem anderen Ort gespielt. Am Anfang war er in der Militärakademie, dann hat er an einem ganz schlimmen Ort geschafft, irgendwo in Alaska. Am Schluss dann, auf einer Farm irgendwo in der Wüste, von so zwei dänischen Auswanderern, zumindest im englischen Original. Und dann irgendwann hat es auch noch einen Nachzügler gegeben, 4. Staffel. Ein Baby, der Jamie, der dann auch noch dazugekommen ist. Und das ist so unsere Kernfamilie, die wir über die 7 Staffeln verfolgt haben. Kurz die Handlung zusammengefasst, für die, die vielleicht nicht mehr wissen oder gar nicht wissen, um was es geht bei Malcolm mittendrin. Man kann eigentlich sagen, es ist eine Familie gegen den Rest der Welt. So ein bisschen angelehnt an die, sage jetzt mal, eher asoziale Familie, die von mir aus gesehen so ihre Höchstzeit in den 80er Jahren hatte. Ich denke jetzt da zum Beispiel an Al Bundy und seine Family, die ja eine Sitcom hatte mit einer schrecklich netten Familie. Flodders kann man hier noch erwähnen. Holländische Assi-Familie, sage ich jetzt mal ganz böse. Simpsons natürlich, all die spielen so ein bisschen Unterschicht zum Teil, aber es ist so eher so im Vergleich zu den anderen ihrer Nachbarschaft, sie sind schon eher immer so die gewesen, die ein bisschen weniger Geld hatten, darum auch ein bisschen weniger gut gestellt waren, was natürlich auch immer sehr viel komödiantisches Potenzial geliefert hat. Bei der Familie von Malcolm, hier noch kurze Randnotiz, man erfährt nie wirklich, wie die Familie heisst. Man hat zwar in der ersten Folge gesehen, man beim Francis in der Militärakademie so ein Namensschild auf seiner Brust, da steht Wilkerson drauf, aber es ist nie hundertprozentig bestätigt worden, dass die Familie wirklich so heisst. Das ist auch so ein Running Gag, was sich dann durchgezogen hat durch die ganze Serie. Bis zum Schluss hat man nie verraten, wie sie eigentlich genau heissen. Bis somit zur letzten Folge, wo der Malcolm seinen Abschluss macht, als er auf der Bühne steht und eine Rede haltet, genau in dem Moment, wo sein Nachname genannt wird, gibt es ein Feedback im Mikrofon und dann hört man gar nicht, wie sein Nachname ist. Also, aber auf jeden Fall, diese Familie, die muss sich meistens so gegen äussere Angriffe wehren, wo die Familie zusammenschließt. Vielfach haben sie aber auch Fäden untereinander und die sich zu leid werken. Also, das sind so ein bisschen die Haupthandlungen, die meistens passieren. Und gespickt mit ganz vielen Running Gags. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Was haben wir da so für Beispiele? Die cholerischen Wutanfälle von Mutter Lois zum Beispiel. Legendär sind sie und die haben sich durchgezogen durch die ganze Serie. Der Francis, der seiner Mutter immer die Schuld gibt für all sein Leid, das er hat, obwohl er ja wirklich auch ein sehr schwer erziehbarer Bub war. Aber er auch immer durchdreht meistens, wenn er auf seine Mutter trifft. Dann haben wir den Held, der Vater, ich habe es schon gesagt, der immer wieder probiert, zu sich selber zu finden, sei es jetzt irgendwelchen ausgefallenen Hobbys, wo er irgendwie nachgeht, irgendwann ist Vater auf einmal malen. Dann hat er mal so eine Phase, wo er Walking macht, wobei der Begriff, man glaubt, den noch nicht gebraucht hat. Ich glaube, auf Deutsch hat es dann zumal einfach Gehen geheissen. Eine sportliche Art und Weise von Gehen. Dann hat er irgendwann angefangen zu tanzen, so in einer Arcade-Bude. Es sind da die Spielhöllen, es sind ganz viele Spielautomaten, also elektronische, die so einen Tanzautomat hatte, wo er sich mit Jugendlichen dort misst. Also, oder auch beruflich geht er ganz viele neue Wege. Ein Beispiel, das mir noch so ganz gute Erinnerung ist, dass er sich irgendwann als Motivationscoach probiert und so weiter und so fort. Dann beim Reese ist es so, dass er ständig etwas kaputt macht. Später ist dann der Running Gag, dass er sein einziges Talent entdeckt und das ist gut kochen. Das wird ja auch wie einstes Mal in der Serie thematisiert. Dewey, der zuerst jüngste von den Geschwistern, der eben gleich irgendwann noch ein kleines Geschwister bekommt, der wird irgendwann sehr begnadeter Musiker. Also man sieht, es hat ganz viel so Running Gags und auch, dass sie sich gegenseitig klepfen, hauen, das Leid werken. Wird ja auch immer wie absurder, je länger das Serie dauert, hinten raus. Was, glaube ich, nicht mehr allen so gefallen hat, würde die einzelnen Charaktere so ein bisschen zu Abziehbildli sein worden. Aber das kennt man ja eigentlich von allen Serien, dass die Figur an einem sehr gemäßigten Ort anfängt und er irgendwann so an die Absurd umtrieben wird, wo man ihre Eigenheiten dann wirklich so rauskristallisiert und mit dem Dampfhammer den Leuten immer wieder ins Gesicht holt, damit ja wirklich jeder weiss, für was jetzt die Person steht. Und das war jetzt bei Malcolm auch ein bisschen so gewesen, vor allem also auch bei seinen Familienmitgliedern. Wer spielt denn sonst noch eine Rolle nebst den Hauptfiguren der Kernfamilie? Der Craig Feldspar natürlich, muss man erwähnen, der Nachbar und Arbeitskollege von Lois. Unheimlich in sie verliebt und hier betone ich unheimlich, weil es einfach jeder mitbekommt, dass er in Lois verliebt ist. Dann haben wir Stewie, einen Malcolm sein Schulfreund, der im Rollstuhl sitzt. Brillengläser hat, so dick wie Flaschenböden und Asthmatiker ist, was dazu führt, dass er immer sehr langsam redet und sehr theatralisch muss einschnaufen. Was mir jetzt ehrlich gesagt gerade ein bisschen Sturmwort ist, das nachher zu machen.
I know. A joke? Yeah, okay. A guy goes into a bar and he has a frog on his
frog on his head.
And the bartender, wait, I screwed up.
Dann haben wir die Aida, die kettenrauchende Asimutter von der Lois, die irgendwann schon ihr Bein verliert. Und ihre Herkunft ist so ein bisschen unklar. Man geht davon aus, dass sie aus irgendeinem osteuropäischen Land kommt. Sie selber bezeichnet sie als die alte Heimat und redet dementsprechend auch mit einem Akzent und ist auch immer sehr charmant zu allen, auch zu ihrer eigenen Tochter.
Mom, would you please pass the potatoes?
I think you've had more than enough potatoes. Does the chair have to break before you stop eating?
Wenn eben sonst noch, wo man zu uns hinkommt, Laverna. Die ultrafiese Chefin von Francis, die er da so in einem recht abgekranzten Diner ist es, glaube ich, in Alaska arbeitet, mit einem ehemaligen Schulfreund, wo er in der Militärakademie war. Dann haben wir natürlich Pyjama, die Frau von Francis später, die aus einer Urfamilie von Alaska kommt, lustigerweise aber gespielt wird von einer philippinischen Schauspielerin. Da sage ich jetzt nicht mehr dazu. Dann haben wir Otto und Grete Mankussen. Habe ich jetzt vorhin gesagt, Dänen. Das stimmt natürlich nicht, weil im englischen Original sind es Deutsche und im Deutschen sind es dann Dänen. Was dann in der Synchro so tönt.
Hoch oben am Kinohimmel strahlt ein neuer Stern und sein Name lautet Grete Mottz.
Otto!
Sie waren toll.
Wirklich? Wisst ihr was? Ich fand diesen ganzen Szenen irgendwie albern und witzlos. Weißt du, was da gefehlt hat? Ein bisschen Sex?
Ja, ja, ja. Aber du weißt ja, wie die Amerikaner sind. Die sind einfach schrecklich, Brüder.
An dieser Stelle möchte ich auch noch schnell einen kleinen Applaus einblenden für die grandiose Synchronarbeit, die bei dieser Sitcom geleistet wurde. Ja. Man kann sich ja denken, oder? Die Serie, wie bei vielen von euch, ist die wahrscheinlich auf und ab gelaufen im Fernsehen zu dieser Zeit und natürlich in deutschen Synchro. Und, aber auf jeden Fall sehr genießbar. Und jetzt, wo ich die neuen Folgen, die jetzt rausgekommen sind, auf Englisch habe gesehen, muss ich auch sagen, haben die auf Deutsch auch wunderbar funktioniert. Der Zugang auf Englisch habe ich jetzt natürlich nicht so gehabt, was vielleicht auch noch so ein bisschen in mein Schlussfazit reinspielt. Aber zu dem komme ich dann später. Wen haben wir noch so als Figuren, die man könnte erwähnen? Der Vater vom Stewie, also vom Bub im Rollstuhl, der kommt etwa die mal vor. Gespielt vom Gary Anthony Williams. Das ist einer, der auch bei Boston Legal auftaucht ist. Darum erwähne ich das jetzt hier noch schnell. Mutter vom Stewie kommt etwa die noch vor. Und so weiter und so fort. Lustigerweise habe ich vorher jetzt von dieser Familie gegen den Rest der Welt geredet. Aber eigentlich im Fokus ist der Malcolm. Aus seiner Perspektive wird die ganze Geschichte und die Querelen, die er mit seiner Familie und zwischen seinem Leben hat, erzählt am Publikum, sich auch immer wieder in die Kamera dreht, also die vierte Wand durchbricht.
You looked. Ow! We're doing this new thing called the circle game. Basically, if you can make the other guy look at your hand when you're doing this, below your waist, you get to hit them in the arm.
Also er wird vom Reese bratscht, weil sie so ein Spiel spielen. Dann dreht er sich in die Kamera und erklärt, warum das jetzt der Reese im Eis hat gehauen. Also, das passiert häufiger. In dieser Zeit machen die anderen Figuren machen irgendetwas im Hintergrund. Aber der Malcolm ist dann so wie kurz abgesondert von der sonstigen Handlung. Und er hat eben zum Publikum. Was man über Malcolm sonst noch muss sagen, er ist hochbegabt. Das stellt sich in der ersten Folge ziemlich schnell aus und wird ihm dann, glaube ich, so ein bisschen zum Verhängnis immer wieder. Ist auch immer wieder ein Grund für böse Witze zu machen, natürlich.
You can look at this picture for 60 seconds and I want you to tell me everything that's wrong with it, okay?
The man only has four fingers.
Right. But this time I want you to take your time and really look at it.
The car's shadow's going the wrong way. The steering wheel's on the wrong side. There's no brake pedal. The words in the mirror should be backwards. The guy's watch wouldn't say 12 o'clock if he's looking at a sunset. And I have red paint on my ass. That's right, red paint all over my ass.
Und obwohl der Malcolm im Zentrum steht und auch die Serie seinen Namen im Titel hat, es ist ein Ensemble, das hier funktioniert. Du hast manchmal schon Folgen, wo es mehrere Handlungsstränge hat. Das ist jetzt für eine Sitcom nichts Spezielles, das gibt es immer wieder. Aber was in dieser Sitcom ganz speziell ist, dass es kann sein, dass jedes einzelne Familienmitglied einen eigenen Handlungsstrang hat. Sprich, dass es in einer Folge irgendwie sechs verschiedene Handlungsstränge kann geben. Gut, das sind, glaube ich, die seltensten Fälle. Meistens sind es ein bisschen weniger, weil einzelne Familienmitglieder Handlungsstränge haben mit ein paar oder mit jemand anderem zusammen. Und das gibt manchmal lustige Konstellationen und da kann man natürlich auch mit den einzelnen Dynamiken von diesen Figuren sehr schön spielen. Und ich muss sagen, auch innerhalb von 7 Staffeln ist mir das auch nie wirklich verleidet. Viel geht es natürlich auch ein bisschen um die Dysfunktionalität der Figur und vor allem ihre dysfunktionalen Beziehungen, die sie miteinander haben. Wenn es hart auf hart kommt, haben sie aber gleich immer zusammen. Das beste Beispiel sind da natürlich auch die Lois und der Hal. Auch wenn sie sich manchmal ein bisschen kabbeln, lieben sie sich einfach von ganzem Herzen.
Lois, I swear, from the moment I laid eyes on you, you were the only woman in the world for me.
So you mean to tell me that unlike any other man alive, you don't even have a glancing interest for other women? You and you alone stand outside the dictates of millions of years of evolution.
Why is that so hard for you to believe?
Because I look at other men!
Ja, und das bedeutet halt dann auch, dass er sie vielleicht ein bisschen mehr liebt als sie ihn. Aber das ist völlig okay.
It means that you love me more than I love you.
Well, honey, that's always been true. Of course I love you more.
Vielleicht ein bisschen weniger als die beiden, das Herz und die Seele, sind die vier Brüche, später fünf Brüche, ab der vierten Staffel, wo der Jamie auf die Welt kommt. Aber auch, wenn sie sich zusammentun als Team, dann funktionieren sie auch wunderbar. Gerade wenn es zum Beispiel im Basketballspiel gegen ihren Vater geht.
Future's now, old man.
Wo sie ihn wortwörtlich entmannen, sozusagen. Oder wenn es darum geht, der von der Mutter zu verteidigen, wo die Brüche ja mit Leidenschaft eigentlich, ich sage es jetzt ein bisschen böse, so schlimm ist es natürlich nicht, aber wie verabscheuen. Aber wenn die Mutter mal drunter kommt, dann haben sie auch zusammen und tut er von ihrer Mutter verteidigen. Ein Beispiel ihrem Geburtstag, wo sie sich auf eine Schlägerei mit Glöhn einlösen. Oder wenn die Lois an einem Familienfest von den anderen schlecht behandelt wird, dann steigen sie kurzerhand in ein Golfkärli und fahren die ganze Gartenfamilienparty einfach mal platt.
Right, everybody ready?
I was born ready.
Und das sind so die Szenen, die so richtig amüsant sind zum Anschauen. Und irgendwie sind das auch so meine Lieblingsszenen, weil sich eben der Brüder, vielleicht inklusive Vater, zusammentun und eben zusammenarbeiten. Eine Familie gegen den Rest der Welt, wie ich ja schon einmal gesagt habe. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, es funktioniert relativ gut, die Familienkonstellation, durch das, dass man die verschiedenen Figuren auch miteinander in verschiedenen Situationen sieht, agieren, wird es eigentlich selten langweilig. Trotzdem hat man gleich so Lieblingsfiguren, würde ich jetzt mal behaupten, das vorhin kurz angesprochen. Und darum mache ich jetzt auch noch schnell so eine kleine Rangliste mit meinen Lieblingsfiguren aus dieser Serie. Ich mache jetzt heute keine Top 5, sondern eine Top 3. Und auf meinem Platz Nummer 3 ist er.
I just like to stuff the acorn squash rings with roasted pepper and polenta. Sear the scalps with... The monkfish! Where are the other myths?
You want me to look?
No, keep stirring. No placemats? No tea towels? I need something.
I'll get a towel from the bathroom.
No, there's not enough time. It has to come out exactly 5:38. Not 5:37, not 5:39.
What are you gonna do?
There's only one thing I can do.
Reese, no!
Ja, obwohl seine Brüder gerne plagen und vielleicht das ist, was man auf Englisch der Highschool Bully würde nennen, also der, der alle anderen Kinder planet auf dem Schulhof. Der Reese ist auf eine Art und Weise gleich einfach ein liebenswerter Charakter und er macht einfach auch Spass als Figur. Gerade hier in dieser Szene, da habe ich mich kaputt gelacht, als er für die Familie ein Thanksgiving-Essen auf die Beine stellt und wirklich wahnsinnig viel dafür macht, den ganzen Tag oder mehrere Tage sogar in der Küche steht und er eben der Fisch muss aus dem Ofen nehmen und die Topflappen nicht nebendran sein. Aber der Fisch muss halt einfach zu dieser Zeit raus, wenn der Wecker läutet und dann packt er ihn halt einfach von bloßen Händen an, weil er einfach so leidenschaftlich dabei ist. Und das ist so ein Beispiel, wo ich finde, der Reese ist einfach, finde ich sehr amüsant, der hat mich auch durch die ganze Sitcom dann zumal die 7 Jahre, die sie gedauert hat, oder 6 Jahre, die sie war, begleitet und ist mir eigentlich auch nie verleidet. Auf Platz Nummer 2 auch ein Charakter, der wahrscheinlich bei sehr vielen weit vorne auftaucht auf einer Liste mit den Lieblingscharakteren von Malcolm mittendrin.
The life you're supposed to have is you go to Harvard and you earn every fellowship and internship they have. You graduate first in your class and you start working in public service, either district attorney or running some foundation, and then you become governor of a mid-sized state and then you become president.
What?
Of the United States.
Die Lois natürlich kann gewissen vielleicht auch ein bisschen drüber sein mit ihren cholerischen Wutanfällen, die sie hat. Aber ich finde sie ultra amüsant und Jane Kaczmarek ist zu Recht 7-mal mit dem Emmy nominiert worden. Ich frech hätte sie ihn nie gewonnen. Aber auch sie kommt leider nicht ganz an die Figur her, die einfach, wo ich am meisten in mein Herz geschlossen habe. Und ich glaube, es geht ganz vielen so. Kommen wir dann später nochmal dazu, wenn ich über die Neuauflage rede, über das Revival, wo jetzt gerade rausgekommen ist. Aber es kann nur einer sein, von mir aus gesehen.
We're here! Howdy! Just getting the old homestead set up. Best hamburgers and dogs you've ever tasted are on me when I get this baby fired up.
Huh? What's he doing?
It's performance art. He's skewering the empty banality of the modern suburban dad.
Honey, where'd I put my good basting brush? Honey? Honey?
Das ist übrigens auch eine meiner Lieblingsfolgen. Die erste Folge der 7. Staffel, wo sie als Burning Man Festival in der Wüste von Nevada reisen. Das ist ein Alternativfestival mit ganz vielen quirligen Gestalten. Und sie tauchen dort eben mit dem Wohnmobil auf, die Familie von Malcolm, weil die Jungs ihnen irgendwie einen Bär aufbinden. Dass die Eltern haben das Gefühl, ah ja, sie machen jetzt einfach einen schönen Familienurlaub. Und der Hal mietet sich dann eben so ein richtig schönes, modernes Wohnmobil, fährt dort auf. Und alle Gäste von diesem Burning Man schauen, dann so ein bisschen erstaunt, was will jetzt der hier? Oder stellt er irgendwie so wieder Oberbünzli, Familienvater, sein Grill raus und so, Haldi, und führt sich dort so auf. Und die anderen erklären sich es dann so, also die anderen Gäste von Burning Man, dass er jetzt hier eine Performance ableitet und so der Bünzli US-Familienvater durch den Gacko zieht. Wunderbar herrlich und wunderbar gespielt von Bryan Cranston. Der Hal ist einfach von mir aus gesehen der Charakter, der für mich am meisten Erinnerung geblieben ist von dieser Serie. Und es hat auch einen Grund, dass der Bryan Cranston auch die grösste Karriere gemacht hat, weil er einfach ein grandioser Schauspieler ist. Ich meine, Breaking Bad, alles, was er gemacht hat, You Name It, könnt auswählen, was auch immer ihr wollt. Er ist einfach ein super Schauspieler und den sieht man auch immer wieder gern. So viel längt, glaube ich, mal so für einen kleinen Aufwisch von Malcolm mittendrin, 2000 bis 2006. Wie gesagt, die Zuschauerzahlen, die sind seit der ersten Staffel kontinuierlich zurückgegangen vom Start an, wo sie noch gut 15 Millionen Leute haben, die zugeschaut haben pro Episode. Es waren am Schluss weniger als 4 Millionen bei der siebten Staffel. Darum hat man die Serie abgesetzt. Die letzte Folge, Graduation, hat die geheißen, das vorhin kurz angesprochen. Der Malcolm macht seinen Abschluss, möchte eigentlich aufs College, aber logischerweise hat die Familie nicht genug Geld. Und der Malcolm will dann einen Job annehmen, anstatt aufs College zu gehen. Aber die Eltern wollen, dass er aufs College geht, damit er dann irgendein Präsident werden kann von den USA. Schauen wir jetzt, ob das geklappt hat. 20 Jahre später, ob er jetzt tatsächlich im Weissen Haus hockt. Und man sieht ja am Schluss auch so einen kleinen Epilog, was mit den Charakteren, wo es hergeht mit den Charakteren. Der Hal und die Lois, die werden nochmal älter. Man weiss dann noch nicht, was denn das sechste Kind der wird sein. Der Reese, der ist der Hausmeister von der Schule, wo sie, glaube ich, sogar sind gegangen. Die Highschool von Malcolm. Und der Malcolm, der arbeitet hier als Hausmeister am College, macht aber gleichzeitig sein Studium dort und hat den Job wahrscheinlich einfach für sein Studium zu finanzieren. Von mir aus gesehen, jetzt das Finale nochmal geschaut, also nicht die ganze Folge, aber nochmal den ganzen Schluss. Und mir dünkt, das sei eigentlich vergleichsweise ein sehr gemäßigter Schluss gewesen, wenn man es jetzt mit anderen Serienfinalen vergleicht. Lang ist es dann ruhig geblieben, 20 Jahre. Man hat zwar die immer wieder gehört, dass die einzelnen Schauspieler eigentlich schon noch Interesse haben an einem Revival, weil sie halt einfach auch sehr Freude haben. Ich glaube es auch als fast kleine Schauspielerfamilie sind zusammengewachsen in der Zeit, als sie die Serie hatten. Und weil ja jetzt sowieso jede Serie Revivals muss machen, was haben wir schon gehabt? Friends haben wir gehabt, Prince of Bel-Air. Das waren mehr so Fernsehreunions gewesen, so als Fernsehshow. Also nicht, dass sie neue Folgen gedreht hätten, sondern irgendwie nach einer gewissen Zeit wieder sie zusammengehockt und über die Zeit geredet haben, was sie dann zumal hatten. Hat es dann tatsächlich spät Fortsetzungen gegeben von diversen Serien. Gilmore Girls hat es schon gegeben, Sex and the City. Die wilden 70er haben sie ja sogar auch noch gemacht auf Netflix mit die wilden 90er, die, glaube ich, ganz schlecht muss sein, habe ich nie geschaut. Jetzt vor kurzem gibt Scrubs, auch Hannah Montana hat es gerade etwas gegeben und jetzt eben auch Malcolm. Angekündigt wurde ist das schon seit 10 Jahren. 2024 hat es das offizielles Video gegeben mit der Ankündigung, dass Disney Plus 4 neue Folgen veröffentlicht, die alle etwa gleich lang sind wie die Folgen dann zumal ein bisschen länger, dann zumal sie so grosso modo 20 bis 22 Minuten gewesen. Die da hier dauern jetzt im Schnitt etwa so eine halbe Stunde. Und die sind eben jetzt draussen, seit heute, am 10. April 2026. Und ob das Revival etwas ist, was ihr euch antun könnt, das klären wir jetzt.
Camera speed.
Sound production, take one.
Action!
You know, I can call back later.
Come on, Dewey, you've seen this like 1,000 times. Undergrowth.
Yeah, I look different. But hey, everything about me is different. I have a girlfriend. And the best thing in the whole world.
My daughter, Leah.
Dad, quit it.
My life is fantastic now. All I have to do is stay completely away from my family.
This family's non-stop antisocial behavior and mindless, myopic priorities are toxic to me!
Can I at least give you a hug?
Not physically.
Ja, man hört schon, der Malcolm kann sein Ziel nicht aufrechterhalten und sich fernhalten von seiner Familie. Wo steigen wir ein? Nach 20 Jahren, nach dem Ende von Malcolm mittendrin. Und wo stehen die Figuren? Also wir machen quasi ein Köpfchen gleich mit drin, indem wir es previously on sehen. Also was bisher geschah, wird es auf Deutsch heissen. Und da können wir einen Zusammenschnitt über von ganz vielen Slapstick-Szenen. Vor allem, wie sie sich gegenseitig schlagen, shooten oder sonst irgendwie maltretieren. Und da wird ziemlich schnell klar, dass die Fortsetzung hier ziemlich direkt anschließt an die letzten Staffeln, die ein bisschen überzeichneter wurden. Also da hat man sich dazu entschieden, im gleichen Fahrwasser weiterzumachen, anstatt zu den ersten Staffeln zurückzugehen, die ein bisschen gemäßigter waren. Und nach dem Zusammenschnitt von Previously On, wo jetzt nicht wirklich, sage ich jetzt mal, grossartig etwas sagt, von, wo wir jetzt wissen, wo hängt jetzt die Fortsetzung eigentlich genau ein, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Es soll eigentlich so ein lustiger Moment sein, um zu zeigen, wie sich die eigentlich zu Leid gewerkt haben, dann zumal. Lesen wir, «Someone actually asked for more of this». Also irgendjemand hat tatsächlich mehr von dem wollen. Und das sind offenbar wir. Wobei ich mehr das Gefühl habe, dass glaube ich, fast mehr die, die es gemacht haben, also die Macher von Malcolm mittendrin und Schauspieler, fast mehr danach gelächzt haben, dass es jetzt noch eine Fortsetzung gibt. Und wo treffen wir die Figur an? Für den Mann mit der Hauptfigur Malcolm, der ist jetzt Manager von Foodbank, wie es heisst. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, installieren die in irgendwelchen Lebensmittelgeschäften Computer, die dann ausrechnen, wie man das überschüssige Essen von diesen Läden an die richtigen Orte bringen kann, damit möglichst wenig Food Waste passiert. Ich sage es geht schon vorweg, der Malcolm ist immer noch der gleiche egoistische Narzisst wie dann zumal am Schluss von der Serie. Das Interessante ist ja, dass der Malcolm als so einen herzigen Bub angefangen hat, der sich noch ein bisschen finden muss, schon zwischendurch ein bisschen schräg überkommen ist, aber eigentlich liebenswert. Und gegen Schluss hat man, glaube ich, wie immer ein bisschen weniger gerne überkommen. Und das hängt hier gerade ein bisschen an. Wobei am Anfang ist er noch ein bisschen zugänglicher, wo er, wie gesagt, noch keinen Kontakt hatte zu seiner Familie, probiert sich auch sehr zusammenzunehmen und anständig zu sein. Das kehrt dann ziemlich schnell dann. Weil er ja dann auch ziemlich früh, wir haben ja nur 4 Folgen zur Verfügung, ziemlich früh Kontakt kommt mit seiner Familie. Wir sehen ziemlich schnell der Hal und Lois. Da im Trailer hat man es kurz gehört. Der Rasur-Gag aus der ersten Folge, wo die Lois im Hal den Rücken rasiert. Sein haariger Rücken. Der Gag wird hier noch einmal aufgerollt. Wir sehen auch den Dewey relativ früh über er macht das Videotelefon mit seinen Eltern. Und das Lustige war, bis heute, als ich die Folge aufnehme, das ist ein bisschen vor dem 10., habe ich nicht geschnallt, dass das nicht der Eric Per Sullivan ist. Ich habe das heute per Zufall irgendwo gelesen, dass der gar nicht zurückgekommen ist für das Revival. Aber der Schauspieler, der ihn jetzt hier ersetzt hat, leider weiß ich den Namen nicht mehr, aber der sieht so ähnlich aus wie er. Aber kleiner Spoiler, der Dewey taucht hier definitiv nur so in dieser Art von Videotelefon auf. Er ist nie physisch mit den anderen zusammen. Das ist ein lustiger Hintergrund, weil der Bryan Cranston, also der, der Hal spielt, der Dewey-Darsteller, der Eric Per Sullivan, hat wollen überreden, dass er eben auch mitmacht bei diesem Revival, aber der hat überhaupt keine Lust gekauft. Der hat auch kurz nach Malcolm 2006 hat er aufgehört mit der Schauspielerei und fokussiert sich, glaube ich, jetzt momentan auch eher auf seine Karriere und hat sich eben auch nicht dafür überzeugen durch so Videochat-Einschnitte aufzutauchen, was sie jetzt mit dem neuen Darsteller aber gemacht haben, was ich eigentlich noch so eine lustige Lösung habe gefunden, obwohl durch das der Dewey halt ein bisschen kurz kommt in diesem ganzen Revival in diesen 4 Folgen. Das Gleiche gilt für Jamie. Den sehen wir am Anfang gar noch nicht. Der kommt dann später auch mal so in einem Familienvideotelefon, sieht man. Der ist offenbar bei Küstenwache, wird auch nicht gespielt von diesen Zwillingen, die noch ganz klein war, gespielt haben. Der Reese ist natürlich mit von der Partie, wieder der Justin Burfield, der auch ein bisschen anders aussieht als früher, muss man sagen. Aber er ist eigentlich immer noch genau gleich wie früher, erfolgloser Loser. Er hat ein paar kaputte Ehen hinter sich, was man erfährt. Und er hilft eigentlich seinem Bär, etwa die mal aus dem Hell irgendwelche Reparaturen im Haus zu machen. Auch dort, wo es eigentlich noch gar keine bräuchte. Und da fragt man sich schon mal so ein bisschen, was ist echt da dahinter, dass die zwei so quasi Heimwerkerarbeit verrichten? So einmal in der Woche treffen sie sich, glaube ich. Man hat zuerst so das Gefühl, dass sie das einfach machen, für als Vater-Sohn ihre Beziehung so ein bisschen zu festigen. Aber man denkt schon, dass da irgendetwas dahinter steckt. Mehr verrate ich aber dazu noch nicht. Wen haben wir noch? Der Craig, den sieht man ja ziemlich schnell mal. Der arbeitet jetzt nicht mit dem Lucky Aid, also in dem Supermarkt, wo er früher mit der Lois zusammen gearbeitet hat, sondern jetzt in einem Huge Mart, also so in einem Discount-Center. Er ist auch noch immer so das kleine Wichserli, wo er früher war. Wenn er noch relativ früh auftaucht, ist im Hell sein Mannenkörli, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, wo, glaube ich, in der späteren Staffel erst eine Rolle spielt, wo im Stewie Vater zum Beispiel noch dabei ist. Und andere afroamerikanische ältere Herren sind ja jetzt mittlerweile auch in der Hell. Ist das einzige Weissbrot, sage ich jetzt mal, in dieser Runde. Ja, und dann gibt es ganz viele andere Figuren, die ich euch jetzt nicht möchte verraten, werden da noch alles auftaucht, um die Überraschung nicht kaputt zu machen. Über wen ich aber noch gerne möchte reden, sind die neuen Figuren, die auftauchen. Man hat es im Trailer auch schon gehört, Malcolm hat eine Tochter. Er ist allein erziehender Vater. Es wird auch so als kleiner Gag am Anfang irgendwann eingeblendet, dass die Mutter 3 Tage nach der Geburt abgehauen ist. Und Das Interessante ist, dass der Malcolm genau das Gegenteil bei seiner Tochter möchte machen, was seine Eltern bei ihm haben gemacht. Also wohlbehütet, sie keine Gefahren aussetzt, immer sehr liebevoll mit ihr umgeht, was dann dazu führt, dass sie sich relativ früh schon mal beklagt, dass er sie nicht gut auf das Leben vorbereitet hat, in dem Sinn, weil sie keine Panzer können aufbauen und sich nicht selber gegen die böse Welt kann wehren. Das ist, finde ich, noch relativ lustig, dass sie das dann so wahrnimmt, ihre Erziehung. Und dann wird aufgelöst, was der aus dem Kind ist worden, wo der Hal und Lois offenbar noch bekommen haben in der letzten Folge vor der siebten Staffel. Und das ist Kelly. Also es hat jetzt endlich mal noch eine Tochter gegeben für die Familie, weil alles andere vorher ja Giele war. Sie ist auch eine Intelligenzbestie, so wie der Malcolm. Das einzige Kind, sagen sie auch relativ früh, ohne Eintrag im Polizeiregister, habe ich auch ein bisschen schmunzeln. Und er ist einfach auch eine absolute Zynikerin, wie das der Malcolm auch ist. Also es ist quasi so die weibliche Version von ihm, wobei sie in der Serie non-binär ist. Die dritte neue Figur, also sage jetzt mal die dritte neue wichtige Figur, ist Tristan, Malcolm, seine Freundin, die neu eingeführt wird. Und wenn ich ganz vergessen habe, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen bezeichnend, wie mit ihnen in diesem Revival umgegangen wird. Francis und Pyjama sind auch immer noch zusammen und reisen her, für die Familie zu besuchen, weil sie offensichtlich immer noch an einem anderen Ort leben. Und das bringt mich jetzt gerade zur Handlung, wo man relativ kurz erklären kann, warum gibt es denn das Familienrevival hier, weil der Hal und Lois ihren 40. Hochzeitstag feiern. Und sie möchte bestimmen, wie das Jubiläum abläuft, weil scheinbar der Hal vorher immer alle Überraschungen für sie geplant hat. Und er darf rundum um das 40. Jubiläum darf er sie überraschen, indem er am Abend mal mit seinem Mannenchörli ein Ständli singt oder so. Aber sie selber möchte das Fest organisieren, damit sie auch mal kann sagen, wie jetzt so ein Hochzeitstag, wo es zu feiern gibt, der aussieht. Darum müssen jetzt natürlich auch alle Familienmitglieder zusammenkommen, damit sie zusammen können feiern. Und dann gibt es natürlich einen Knackpunkt an dem Ganzen. Der Malcolm hat ja probiert, seine Familie möglichst zu meiden, weil es ihm viel besser geht, er viel erfolgreicher ist ohne seine Familie und weil er keine cholerischen Ausbrüche hat ohne seine Familie. Wo dann seine Eltern herausfinden, dass er eben nicht kommen will an das Jubiläumsfest, weil er offenbar so beschäftigt ist mit seiner Arbeit, tauchen sie dann am Ende von der ersten Folge bei ihm daheim auf und da sieht man ja ziemlich schnell, dass sich eigentlich nichts geändert hat, weil der Malcolm kaum trifft er auf seine Familie, gehen wieder alle Sicherungen mit ihm durch. Es endet dann eher so, dass er einfach aus dem Haus rennt und er einfach kilometerweise davon säckelt. Also, da musste ich sehr lachen am Schluss von der ersten Folge. Jetzt kommt aber schon mal ein grosses Aber. Leider ist dann mit dieser Dynamik zwischen Malcolm und seiner Familie näher nicht mehr so viel. Weil, so viel verrate ich jetzt mal, man hat den Moment am Schluss der ersten Folge, näher hat er echt zwei Folgen überhaupt nichts mit seiner Familie zu tun. Also eine ganze Stunde interagiert er quasi überhaupt nicht, für dass er der letzte Folge, wo der die grosse Jubiläumsfeier ist, der am Fest der gleich auftaucht, so viel sei mal verraten, aber das hat er ja auch schon vermutet. Und das komme ich dann bei meinem Fazit noch dazu, wie man das findet und vielleicht auch, wie man dann die, fragt man sich vielleicht auch, hä, aber was passiert denn mit dem Malcolm in dieser Zeit? Das ist auch so ein bisschen das Problem, das ich mit dieser Serie habe. Aber wie gesagt, zu dem später. Generell sind alle Schauspielerinnen und Schauspieler zurück, ausser jetzt eben, die meisten, die noch leben, sage ich jetzt mal, sind jetzt zurück. Ausser jetzt der Darsteller von Dewey, den ich schon erwähnt habe, und der von Jamie. Und bei denen, die zurück sind, hat man das Gefühl, die haben jetzt in den letzten 20 Jahren nichts anderes gemacht und hängen einfach direkt an dort, wo sie vor 20 Jahren aufgehört haben. Wo man natürlich sich natürlich nachher fragen kann, haben sich denn die einzelnen Figuren jetzt überhaupt nicht entwickelt in diesen 20 Jahren? Wenn die alle noch genau gleich sind wie dann zumal, aber das tun wir jetzt mal einfach ganz grosszügig, tun wir das jetzt einfach mal ignorieren. Weil es haben alle sichtlich Spass, dass sie wieder zurück haben dürfen kommen, ihre berühmten Rollen. Da muss ich einfach auch sagen, der Fokus ist hier ganz klar von Bryan Cranston. Er hat als Produzent das Ganze, glaube ich, so ein bisschen vorantrieben und er steht wirklich im Zentrum von dem Revival. Also es ist, der Malcolm ist von mir aus gesehen so ein bisschen eine Ausrede, weil es ja Malcolm mittendrin heisst und darum muss man ihn ja auch wieder als Erzähler reinbringen, der die vierte Wand durchbricht. Übrigens wird da jetzt auch noch ergänzt von seiner Tochter, was ich auch so semi-gut gelungen gefunden habe und mich ein bisschen gefragt habe, was das jetzt eigentlich soll. Vielleicht hat man das gemacht, damit man als jüngeres Publikum Publikum vielleicht ein bisschen anbinden kann. Hat für mich jetzt aber nicht so gepasst. Sie beide für mich wirklich so ein bisschen Alibi gewesen, weil es ist wirklich darum gegangen, den Bryan Cranston nochmal in Voll-Hell-Modus reinzubringen. Und das macht er auch. Und er macht es verdammt amüsant. Also, wenn man schon ihn früher Abend sieht, wie er mit dem ganzen Körper drin ist in die Rolle, dann könnt ihr staunen. Ich meine, der Mann ist jetzt 70, glaube ich. Was der da zum Teil für Körperhumor abzieht, das ist wirklich einfach jenseits von gut und böse. Und wirklich, da muss man einfach ein Kompliment sagen an Bryan Cranston, was der hier gibt. Also, da könnte sich jeder andere Schauspieler, der sich bei kleinsten Szenen dubeln lässt, ein Stunt-Double holt, also eine Scheibe abschneiden. Also das ist wirklich ein grosses Kompliment an Bryan Cranston. Dadurch, dass der Hell so fest im Zentrum steht und man am Malcolm gleich ja noch auch noch muss, sehr viel Handlung einräumen. Bei ihm ist es eben nervös, so wenn er mit seiner Familie zu tun hat, also mit der Familie von früher. Setzt er sich mit seiner eigenen Familie jetzt mehr auseinander, als mit seiner Tochter, die seine Freundin soll kennenlernen soll, was sich eben durch die zweite und die dritte Folge relativ zieht. Ich sage es jetzt mal, es fühlt sich eben auch ein bisschen so an. Diesen Handlungsstrang habe ich überhaupt nicht toll gefunden, weil man zum Teil auch noch ein bisschen probiert, in den Schulalltag der Tochter reinzuschauen. Was mich aber auch überhaupt nicht interessiert hat, weil ich doch eigentlich das gesehen habe, was mir versprochen wurde, und zwar die alte Kernfamilie wieder gesehen, wie sie durchdrehen und ein anderes Leid werken. Ja, und durch das, dass jetzt der Hal und Malcolms Familie so viel Aufmerksamkeit bekommen, fallen die anderen ziemlich nebenab. Und das finde ich ein bisschen schade. Also bei Lois geht es noch so, die kommt noch eher am besten weg, aber dann geht es schon ziemlich rapid abwärts. Ich meine, es ist selbsterklärend, dass ich Francis und Pyjama vorhin sogar vergessen habe. Wobei, die kommen auch noch etwa die vor, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, die haben dann auch noch so einen eigenen Handlungsstrang mit der Mutter, wo der Francis wieder mal sich vernachlässigt fühlt aus einem Grund, weil die beiden eigentlich gute News zu verkünden haben und die Mutter sich so überhaupt nicht interessiert und der Francis irgendwie erst ihre achte Priorität ist, nebst allem anderen, der vorher noch kommt, und er treibt fast durch und will schauen, dass er jetzt einfach in die Prioritätenliste von Mutter weiter vorkommt. Viel mehr ist da aber auch nicht. Und beim Reese finde ich auch, der hat so zwei, drei Momente, durch das, dass er mit seinem Vater da das Heimwerkerzeug hat und eine kleine Fäden mit der Kelly, wo sie sich ein bisschen kabbeln. Aber dort ist auch so, führt irgendwie auch zu nichts, wo ich so gefunden habe, was hat jetzt das sollen? Irgendwie hat sich doch noch so richtig auflösen. Keine Ahnung, von mir aus gesehen ist dort auch nicht so wahnsinnig viel passiert. Und der Dewey und der Jamie, ist klar, die sind auch so Beigemüse. Der Dewey, wo etwa die eben mal in diesem Videotelefon auftaucht, und der Jamie, wo man einmal eben in einem Videotelefon sieht, am Schluss ist er auch eine Party, aber die fallen auch ein bisschen sehr nebenab. Und darum finde ich es ein bisschen schade. Kommen wir alle ein bisschen zu kurz. Auf mich hat es ein bisschen gewirkt, als ob man mit diesen Figuren, die jetzt da eher nebensächlich behandelt werden, oder stiefmütterlich, muss man sagen, dass man keine Ideen hatte, für die wirklich nochmal so ein bisschen zu brillieren jetzt in diesem Revival. Finde ich ein bisschen schade. Was für mich leider auch nicht so funktioniert hat, ist die neue Bunde, die Kelly. Man probiert, ihre Stellung in der Familie so ein bisschen zu festigen. Durch das, dass wir ja in der Ursprungsserie über 7 Staffeln mit ihr nie etwas zu tun hatten, probieren sie jetzt hier, dass man eine emotionale Bindung aufbaut zu ihr als Zuschauende, was bei mir aber leider überhaupt nicht geklappt hat. Und dann bekommt sie gegen Schluss so eine emotionale Offenbarung, die mich dann auch noch berührt hat. Eigentlich hätte man nicht müssen irgendwie etwas empfinden, wo ich aber dann so gedacht habe, nein, sorry, das hätte vielleicht Sinn gemacht, wenn man es mit einem Dewey oder mit einem Jamie hätte gemacht. Aber mit dieser Figur, sorry, das hat für mich einfach, die hat für mich zu wenig wachsen können und dann überhaupt keine Bindung aufbauen können. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass mir zu wenig zu tun geht oder zu wenig gut. Es gibt ja wirklich talentierte Drehbuchschreiberinnen und Schreiber, die in der kürzesten Zeit die mit der Figur so krass verbinden können, dass du schon so eine emotionale Bindung hast, dass es gar nicht viel Zeit braucht, wo man sie sieht. Aber das hat jetzt bei Kelly überhaupt nicht funktioniert. Man hat es anderen auch schon gesagt, Malcolm interagiert eigentlich praktisch nie mit seiner Familie bis zur letzten Folge oder eben einmal kurz am Schluss von der ersten Folge. Dann ein Problem, das halt viel so Aufwischen oder Revivals haben. Es gibt etliche Gastauftritte von früheren Figuren, die mal mehr oder weniger gelungen sind. Da möchte ich jetzt auch nicht gerade zu viel verraten, aber ja, wo man auch sich zum Teil ein bisschen fragt, was machen die jetzt genau hier in diesem Zusammenhang? Macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass die jetzt hier auftauchen? Gut, da kann man sagen, es ist ja immer ein bisschen eine absurde Serie gewesen, da kann man mit einem ganz grosszügigen Auge zudrücken, kann man dort noch drüber hinweg schauen, aber ich habe mich gleich manchmal so ein bisschen gefragt, es hat auch ziemlich schnell ein bisschen genügelt, muss ich sagen, weil es auch wirklich nur das war und ich so ein bisschen so über die dünne Handlung, so ein bisschen von dieser dünnen Handlung so ablenken. Also eher so der Eindruck, nachdem dass ich das jetzt gesehen habe, dass sie eigentlich nur Ideen hatten für den Hell und ihn einfach noch mal gross wollten abfeiern. Das sieht man dann auch gegen das Ende, dass der Fokus sehr stark auf ihm liegt und man ihn hier zur eigentlichen Hauptfigur macht. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, hat man ein schlechtes Gewissen, weil man das in Staffel 1 bis 7 nicht genug gemacht hat? Oder was ist genau der Grund? Oder hat man einfach das Gefühl gehabt, der Bryan Cranston ist halt jetzt der grösste Star von denen, der muss jetzt hier können brillieren. Gut, er war ja selber auch Produzent gewesen, aber sich selber da ein bisschen in Szene gesetzt hätte, würde ich ihm aber eigentlich so als Typ nicht unbedingt zutrauen, darum weiß ich auch nicht so genau. Oder weil man einfach gewusst hat, dass er halt einfach der Scene-Stealer ist, wie man auf Englisch sagt, also einfach das Aushängeschild. So, jetzt habe ich lange müssen suchen, bis ich ein gutes Wort habe gefunden. Also Fazit, jetzt komme ich schon mal dazu. Am Anfang habe ich mich sehr gefreut, all die Charaktere wieder zu sehen. Stellt sich aber der relativ schnell raus, dass die Machenden, wo übrigens auch die meisten wieder zurückgekommen sind jetzt für das Revival, nicht ganz wissen, was sie jetzt eigentlich hier mit dem sollen anfangen, mit dem Revival. Eben für ein helles, grosses Herz. Nicht nur von mir, sondern offensichtlich auch von den Machenden. Beim Rest habe ich ein grosses Fragezeichen. Weil man nicht gewusst hat, was man mit denen machen soll, füllt man die Lücken irgendwie mit Handlungssträngen zur Tochter von Malcolm, zu seiner Freundin Kelly, die da noch vorkommt. Aber das sind alles so Sachen, die mich ehrlich gesagt leider zu wenig interessiert haben, als dass sie mich jetzt durch die 4 Stunden gedreht hätten. Am Schluss kann man sich aber so ein bisschen denken, warum das Ganze jetzt überhaupt stattgefunden hat, weil die einfach normal eine geile Zeit wollten zusammen haben. Schwappt manchmal schon wieder rüber, die Dynamik zwischen der zusammengewachsenen Schauspielerfamilie. Aber wenn der alles vorbei ist, kratze ich mir dann doch eher ein bisschen im Kopf und frage mich, hätte man das nicht können lassen? Wobei man muss sagen, okay, lass doch die einfach eine geile Zeit haben und wenn es dir nicht passt, musst du sie auch nicht schauen, oder? Das kann man eigentlich auch sagen. Also, hat es es gebraucht? Nicht wirklich. Muss man sich es anschauen? Eigentlich auch nicht. Braucht es mehr davon? Also, sage ich jetzt mal in ein paar Jahren nochmal so ein Revival? Eigentlich nicht. Macht es alles kaputt, was meine Jugend auch so ein bisschen geprägt hat, sage ich jetzt mal sitcom-technisch? Definitiv auch nicht. So viel längt, glaube ich, wo man kann sagen über das Malcolm mittendrin Revival, wo übrigens heisst «Life still unfair». Falls ihr gleich noch ein bisschen mehr hören wollt, Podcast-Material zum Malcolm aufwisch und vielleicht noch andere Meinungen als meine einzelne hier dazu hören wollt, dann kann ich euch Telestammtisch-Folge noch empfehlen, wo ich dabei war. «Malcolm in the Middle», «Life is still unfair». Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
Und ich habe es anfangs erwähnt, das ist ein Kärtchen her, seit der letzten Binge-Sünder-Folge «Boston Legal» ist im Herbst 2024 gewesen. Die Folge dann hat auch ein bisschen länger gedauert, hat natürlich aber auch ein bisschen mehr hergegeben. Falls ihr also noch Zeit habt, rede ich doch gerne noch kurz über 3 Serienempfehlungen, die ich jetzt in dem ersten Quartal vom 2026 gesehen habe. Die ich jetzt aber nicht für jede einzelne Podcast-Folge machen möchte. Die hänge ich jetzt hier einfach noch so ein bisschen dran als Bonusmaterial. Fangen wir an mit der Serie, die ich als erstes gesehen habe von diesen drinnen.
Are you Baelor Targaryen?
No.
Then would you move the fuck out of the way?
Yeah. Sorry.
What's your name?
Sir Duncan the Tall.
Never heard of him.
Do you know every knight in the Seven Kingdoms then?
The good ones. If you could bring me to Ashford, I could squire for you, sir.
Rob me, and I'll hunt you down with dogs.
You don't have dogs!
I'll get some.
Where?
A Knight of the Seven Kingdoms, man könnte aber auch sagen, The Fabulous Adventures of Sir Duncan the Tall and His Squire Egg. Ein Game of Thrones-Ableger spielt 100 Jahre vor der Handlung von Game of Thrones. Dort war es ja eher ein Epos, das sich im ganzen Königreich Westeros abspielt. Das hier ist eine relativ kleine Geschichte über einen jungen, ein bisschen einfach gestrickten Gemütsbrocken, der gerne an einem Ritterturnier mitmachen möchte und sich als Ritter, als edler Ritter möchte, etablieren möchte. Dabei trifft er einen jungen, glatzköpfigen Bub mit dem Namen Egg, den er unter seine Fittiche nimmt, wobei sich dort manchmal die Frage stellt, wer hier wen mehr unter die Fittiche nimmt, und sich dann daraus eine wunderbare Freundschaft zwischen diesen beiden entwickelt. 6 Folgen hat es gegeben, an 30 Minuten, basiert auf der Novelle von George R.R. Martin, der ja auch das Lied von Eis und Feuer geschaffen hat, also dort drauf, wo Game of Thrones basiert. 3 Novellen hat es gegeben mit Abenteuer vom Dank und dem Eck, The Hedge Knight, also der Heckenritter, was ja der Duncan ist, also ein Ritter, der kein Daheim hat, sondern quasi unter der Hecke oder neben der Hecke übernachtet. Dann die 2. Novelle, The Sworn Sword, und The Mystery Knight, die 3. Novelle. Wir haben jetzt hier in der ersten Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms haben wir die 1. Novelle verfilmt gesehen. Es kommen also noch 2 Staffeln und George R.R. Martin überlegt schon lange, ob er die Geschichte um Dank und Eck möchte weiterführen. Aber wenn ihr so ein bisschen wisst, wie der George R.R. Martin unterwegs ist mit Veröffentlichungen, darf man da glaub's nicht zu fest drauf hoffen, weil wie lange wartet man schon auf... auf jeden Fall habe ich das eine sehr coole Serie gefunden. Wie gesagt, eben 6 Folgen an 30 Minuten. Also eigentlich ist es ein längerer Spielfilm, den man da geniessen kann. Fantasy-Element aufs Minimum zurückfahren, oder besser gesagt, eigentlich kommen nur so übernatürliche Sachen vor. Und das finde ich eigentlich sehr schön, eine bodenständige kleine Geschichte in der Welt von Game of Thrones. Kann man schauen seit Anfangsjahr auf HBO Max, falls ihr dort Zugriff habt. Das wäre eine von diesen Serien, die ich empfehlen kann. Die 2. spielt ein bisschen zu einer späteren Zeit, und da hat es ja auch mehr fantastische Elemente drin.
Good morning, Carol. Is there anything we could do to cheer you up?
Hey, Carol!
We just want you to be happy.
Can I ask a question?
Certainly. What would you like to know?
How do I reverse all this?
Pluribus heisst der neue Serienwurf von Vince Gilligan. Der hat zum Beispiel bei Act X mitgeschrieben und produziert. Die meisten dürfen ihn aber kennen als kreativer Kopf hinter grossen Würfen wie Breaking Bad oder Better Call Saul. Pluribus ist eine Serie, die er für Apple TV gemacht hat, spielt wieder zu Albuquerque, also New Mexico, in dem Bundesstaat, wo ja schon Breaking Bad und Better Call Saul angesiedelt war. Es geht um ein Virus, das die ganze Menschheit befällt, ausser 13 Personen, die aus irgendeinem Geissengrund immun sind gegen das Ganze. Unter anderem eben auch Carol von der Rhea Seehorn gespielt, wo man auch schon kennen könnte, wenn der Better Call Saul geschaut hat. Also nicht Carol, Figur, sondern die Schauspielerin. Und das Virus schaltet eigentlich alles Individuelle aus bei den Menschen, und sie verschmelzen sozusagen zu einem kollektiven Gedächtnis. Was das genau bedeutet für die Figuren wie die Carol, die eben nicht von diesem Virus befallen sind, das verrate ich jetzt nicht. Was ich auch sagen, es ist eine herrlich absurde Serie, typisch Vince Gilligan gespickt, zum Teil Sachen ad absurdum geführt. Ich denke da, für die Episode von Breaking Bad, die Fliege, super gefunden haben, wo der Walter White und der Jesse Pinkman eine ganze Folge lang eine Fliege einfahren in ihrem Drogenlabor. Solche Momente gibt es hier bei Pluribus so, weil in einer Folge sieht man Carol echt praktisch, oder verfolgt man Carol eigentlich nur dabei, wie sie durch das Menschenleere Albuquerque streift und irgendetwas probiert rauszufinden. Sackstark sind Bilder in dieser Serie, zum Teil eben die menschenleere grossen Städte. Das ist wirklich eindrücklich, wie sie das gemacht haben. Also das habe ich sehr faszinierend gefunden, dem zuzuschauen. Ist sicher nicht für alle etwas, eben, ich habe es vorhin gesagt, zum Teil relativ schwerfällige Episoden. Was auch so ein schönes Beispiel ist, ist eine Mailbox-Ansage, die man irgendwie gefühlt 527 Mal gehört. In voller Länge wird Carol immer wieder die gleiche Nummer oder immer wieder telefoniert und die Mailbox-Ansage gemacht wird oder man die Mailbox-Ansage nicht gehört. Da ist fang die erste Staffel draussen, 9 Folgen an 42 Minuten bis zu einer Stunde. Endet leider mit einem Cliffhanger, die letzte Folge. Finde ich ein bisschen doof, jetzt das halt anzupreisen, weil man jetzt halt noch muss warten, wie das Ganze weitergeführt wird. Vince Gilligan hat gesagt, es gibt noch eine zweite Staffel, also wahrscheinlich abschließend schon. Da kann man eben auch gespannt sein, ob das Ganze, was er jetzt hier aufbaut, am Schluss auch sinnvoll erzählt wird, sodass man dann am Schluss so darstellt und sagt, krass, was er da wieder für ein grandioses Werk geschaffen hat. Kann man skeptisch sein? Ich würde jetzt aber sagen, wenn er schon von Anfang an vorhat, die Geschichte in 2 Staffeln zu erzählen, gehe ich mal davon aus, dass er auch weiss, wo er die Geschichte möchte herbringen möchte. Und darum bin ich sehr guten Dingen und optimistisch, dass es am Schluss gut kommt. Wie gesagt, auf Apple TV kann man Pluribus schauen. Die zweite Serienempfehlung für einen Moment. Und dann hätte ich noch Last but Not Least, das hier zu bieten.
My name is Sherlock Holmes. I've always been more of a thinker than a fighter.
I'm in Oxford now.
You have to promise me something.
Anything, Mother.
Stay out of trouble.
Sherlock Holmes.
James Moriarty.
Sherlock is making friends.
Sherlock never made any friends.
What game are we playing today?
What game would you like to play?
Amazon hat zusammen mit dem Guy Ritchie eine Serie entwickelt, die einen jungen Sherlock Holmes zeigt, basiert auf einer Romanserie von Andrew Lane. In der ist der Sherlock Holmes 14, hier in der Serie ist er 19, aber die Idee ist die gleiche dahinter. Der Sherlock Holmes muss zuerst mal lernen, mit seinem genialen Verstand umgehen muss und wie er gekonnt kann einsetzen. Die Serie Young Sherlock ist ähnlich wie die Sherlock Holmes Filme, die man vom Guy Ritchie kennt, mit dem Robert Downey Jr. und dem Jude Law. Da stehen nicht schlaue Rätsel im Fokus, sondern mehr Action und Abenteuer, Zusammenspiel von den Figuren, Schlagabtausch, schnelle Schnitte, moderne Rockmusik, die da einfließt. Übrigens hier noch erwähnen, wer die Musik gemacht hat für die Serie, der Chris Benstead, der so eine Mischung aus viktorianisch angehauchtem Musikstil mischt mit rockiger Gitarrenmusik und Gesangsparts. Also ich finde den extrem cool, den Soundtrack oder den Score besser gesagt. Lass ich sogar jetzt jemanden privat, wenn ich irgendwie am Spazieren bin oder sonst irgendwelchen Gelegenheiten. Aber eben, was man muss sagen, wer hier intelligente Krimiserie erwartet, mit cleveren Rätseln, mit haarsträubenden Auflösungen, wo man am Schluss dann denkt, boah, wie haben sie sich echt das ausgedacht? Das ist ja so verzahnt und gut überlegt. Nein. Das bekommt ihr hier nicht über. Wie gesagt, der Fokus liegt hier mehr auf dem Abenteuer. Schauplätze, die wechseln, vor englischen Pampa, wo das Anwesen von Holmes steht und seiner Familie, die Oxford-Universität auf London und dann gibt es auch noch Reisen ins Ausland, wo ich jetzt nicht viel mehr verraten möchte. Darum, es ist so, gibt Positives und Negatives, was ich über die Serie kann sagen kann. Allen voran positiv möchte ich vorhaben, der Darsteller oder Darsteller, muss man sagen, die alle mehr oder weniger einen super Job herlegen und die Entdeckung von mir aus gesehen, persönlich, der Hero finds Tiffin, wo der Young Sherlock Holmes spielt, den hat man vielleicht schon gesehen. Früher, als er noch jünger war, in Harry Potter und der Halbblutprinz, dort hat er den Jung Voldemort gespielt, also der Jung Tom Riddle. Und jetzt ist er mittlerweile, geht er gegen Ende 20 zu. Spielt eben der junge Sherlock Holmes ein bisschen snobistisch, trotzdem in gewissen Hinsichten halt noch sehr unsicher, weil halt noch nicht so greift, auch noch nicht als Detektiv unterwegs, sondern löst jetzt hier sozusagen seine ersten Fälle. Ist auch nicht kampferprobt, eben Robert Downey Jr. ist Sherlock Holmes in den Guy Ritchie Filmen, der hat ja auch gewusst, wie man sich prügelt. Das kann jetzt der Sherlock Holmes hier nicht, wird auch immer wieder humoristisch aufgegriffen in der Serie. Aber der Hero finds Tiffin macht es so sympathisch, muss sich, glaube ich, auch noch so ein bisschen finden als Darsteller, aber was ich jetzt von ihm hier gesehen habe, hat mich dazu verleitet, dass er vielleicht sogar mein neuer Favorit könnte sein für den nächsten James Bond. Also ein bisschen etwas muss noch passieren, aber er hat so die gewisse Ausstrahlung, so die Eleganz bringt er auch her. So das Verschmitzte, was so eine Sean Connery eben auch schon ein bisschen hatte früher, so ein bisschen Roger Moore spielt auch noch so rein, aber gleich noch so eine eigene Note könnte er reinbringen. Und wenn man wieder so einen kleinen leichtfüßigeren James Bond möchte, nach dem Daniel Craig, was ich ja vermute, vor allem jetzt so in der aktuellen Zeit, wo man vielleicht wieder ein bisschen mehr lockerflockigen Eskapismus sucht im Kino, könnte ich mir ihn sehr gut vorstellen. Und er hat ja ein gutes Alter, dass wir ihn jetzt einfach mal die nächsten 15 Jahre für die Rolle anbinden könnten. Wir haben ja altehrwürdige Darstellende in dieser Riege drin. Zum Beispiel der Onkel vom Hero Fiennes, Tiffin, der Joseph Fiennes, der wiederum der Bruder ist vom Ralph Fiennes. Der Hero ist nicht der Sohn vom Ralph und auch nicht vom Joseph, sondern von denen ihre Schwester, wenn es mir recht ist. Also sind beides seine Onkel. Und der Joseph Fiennes spielt jetzt hier in der Serie Sherlock den Vater von Sherlock Holmes. Man hört schon, die Familie spielt eine Rolle. Natasha McElhone spielt die Mutter von Sherlock Holmes. Sie kennt man ja zum Beispiel aus Californication. Sie habe ich lustig gefunden, zuerst so gedacht, ich habe das Gefühl gehabt, dass sie eine Kanadierin und am Anfang, als ich sie so gehört habe, dachte ich, oh, die imitiert jetzt aber ganz schlecht den britischen Dialekt. Und dann bin ich nachschauen, die kommt tatsächlich aus Großbritannien. Und dann, am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, die imitiert das Britische, ist aber ihre Muttersprache. Also das sagt jetzt mehr über mich aus als über sie, glaube ich. Nein, sie macht das auch wunderbar. Aber man hört, die Familie von Sherlock Holmes spielt eine Rolle, natürlich auch wie in der vergangenen Verfilmung und auch in den Büchern von Arthur Conan Doyle, auch sein Bruder, Mycroft. Und hier habe ich ein bisschen mein Problem, das Familienthema, ein bisschen Drama, das da noch reinspielt. Brauche ich jetzt das wirklich beim Sherlock Holmes? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das finde. Und eben, es ist jetzt eine Staffel, 9 Folgen sind draussen, wo die Familie etwa mal das Thema ist. Muss das in den nächsten Staffeln auch nochmal kommen? Wäre ich vielleicht froh, wenn sie das ein bisschen zurückfahren könnten. Und ja, ihr habt es hier im Trailer schon gehört, das ist jetzt auch kein Spoiler. Der Sherlock Holmes und der James Moriarty sind hier Freunde. Also der James Moriarty, der Nemesis vom Sherlock Holmes. Und Sherlock Holmes, sie Blofeld sozusagen, wird jetzt hier zu seinem Freund gemacht und löst mit ihm zusammen die Fälle. Obwohl man genau weiss, dass sie später irgendwann zu Erzfeinden werden. Es ist logisch, dass man jetzt hier ihm einen Partner muss zur Seite stellen muss. Auf Watson kann man nicht zurückgreifen, weil sich ja die erst viel später kennenlernen, er und der Holmes. Aber ist es wirklich nötig, dass es ausgerechnet der Moriarty muss sein? Ich finde es jetzt nicht ganz so behämmert, wie dass man den Blofeld zum Adoptivbruder gemacht hat von James Bond im Film Spectre. Aber und auch die Dynamik von diesen beiden hier, also vom Moriarty-Darsteller und dem Holmes, funktioniert wunderbar. Die haben gute Chemie zusammen. Aber hätte man nicht einfach eine neue Figur können erfinden, die jetzt hier der Partner wird vom Sherlock Holmes? Gut, irgendwann werden die dazu erbitterten Erzfeinde. Und es ist schon ein bisschen spannend, weil man sich fragt, wie kommt es denn irgendwann zu dem? Es hat so die eine oder andere kleine Anspielung schon drin jetzt in der ersten Staffel. Aber ja, ich weiss nicht so, ich bin da noch so ein bisschen unschlüssig. Da kommt es extrem darauf an, was jetzt in weiteren Staffeln da noch passiert, falls es da irgendwelche gibt. Wo sie aber unbedingt müssen, noch ein bisschen dahinter ist, dass die Geschichte halt schon sehr dünn ist. Charakterentwicklungen, die sind zum Teil schon sehr schnell und nicht nachvollziehbar und gewisse Offenbarungen, die man so gross dann so als Twists inszeniert, hat man manchmal schon kilometerweit schon geschmückt, dass es auf das rausläuft. Also irgendwie hatte ich trotzdem Spass an der Young Sherlock-Serie, weil sonst würde ich sie hier ja nicht erwähnen. Und ich habe es fertig geschaut, ob schon ich nach der ersten, glaube ich, 2-3 Folgen eigentlich lieber aufhören. Ich bin jetzt froh, habe ich weitergeschaut, obwohl auch der Schluss ein bisschen enttäuschend war. Bin ich gleich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Genießt ein bisschen Welpenschutz bei mir jetzt, weil es eben auch gute Aspekte drin hatte, sehr unterhaltsam war. Und den Abenteuraspekt habe ich ja sehr gerne, weil ich bin ein grosser Fan von Abenteuerfilmen. Das hätte ihr vielleicht auch schon das eine oder andere Mal mitbekommen. Aber es muss schon noch ein bisschen mehr bieten und sich ein bisschen weiterentwickeln. Also die Stärken auf denen aufbauen und die Schwächen, die noch so ein bisschen ausmerzen. Wer auch noch ein bisschen mehr muss bieten, das bin ich, was so Filmbesprechungen angeht. Da hat er ja jetzt das Jahr sozusagen noch nicht wirklich bekommen. Da ist es jetzt vor allem um die Oscars gegangen vor allem und jetzt eben um das Malcolm Revival und die 3 Serien, die ich da kurz angerissen habe. Aber eben so die traditionelle Filmsünder-Filmbesprechung, die kommt sicher noch irgendwann. Ich kann mich jetzt noch nicht in Aussicht stellen, weil ich mich quasi so ein bisschen von Folge zu Folge hangle und ein bisschen schaue, was mir gerade so vor die Füße geht. Aber ja, ihr kommt sicher mit über, wenn das nächste ansteht. Ihr könnt ja auch den Kanal hier abonnieren. dann bekommt ihr auch Bescheid über, wenn dann wieder etwas aufgeladen wird. Auf jeden Fall bin ich sehr dankbar, dass ihr zugelassen habt, auch wenn ihr vielleicht jetzt ein bisschen enttäuscht seid, dass es nicht das gewesen ist, was ihr euch erhofft habt mit dieser Malcolm-Besprechung. Darum muss ich fast noch einmal erwähnen, liebe Leute, ja, nicht vergessen. Das Leben war einfach unfair gewesen und das Leben bleibt unfair.
Life is unfair.
Okay, that's a wrap.